Also, genau in diesem Moment, während du uns hier zuhörst, passiert in deinem Körper eigentlich etwas, das die leistungsfähigsten Supercomputer der Welt wirklich vor Neid erblassen lassen würde.
Absolut. Das ist vielen gar nicht so bewusst.
Richtig. Denn bevor die visuellen Informationen deiner Umgebung überhaupt dein Gehirn erreichen, verarbeiten deine Augen diese Daten bereits. Die filtern Kanten, erkennen Kontraste und komprimieren die Datenmenge massiv.
Und das völlig ohne klassische Elektrizität. Also jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne.
Genau. Sie nutzen das Licht selbst. Das ist echt ein faszinierender Gedanke, finde ich. Wir schauen immer auf diese riesigen, stromfressenden Rechenzentren, die mit Milliarden von Elektronen in winzigen Kupferbahnen arbeiten und übersehen dabei, dass die Natur längst eine viel effizientere Lösung gefunden hat.
Ja, da hinken wir technologisch sozusagen noch ordentlich hinterher.
Und genau deshalb tauchen wir heute in diesen tiefen Einblick in einen ganzen Stapel faszinierender Vorlesungsskripte und Forschungsarbeiten zur optischen Signalverarbeitung ein. Die große Mission für heute lautet also: Wie können wir die Limitierungen der Elektronen endlich hinter uns lassen und unsere Computer zwingen, direkt mit Photonen, also mit Licht, zu rechnen?
Wobei wir da vielleicht direkt am Anfang mal ein weit verbreitetes Missverständnis ausräumen sollten.
Okay, schieß los.
Also, wenn wir über optische Signalverarbeitung sprechen, haben viele sofort diesen reinen Lichtcomputer aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen im Kopf.
Ja, so einen leuchtenden Kristall auf dem Schreibtisch, der gar keinen Strom mehr braucht.
Genau den. Aber die Skripte, die wir uns ansehen, zeichnen da ein viel pragmatischeres, aber eigentlich nicht weniger revolutionäres Bild. Wir sprechen hier nämlich von hybriden Systemen.
Das heißt, wir werfen die Elektronik nicht komplett über Bord.
Nein, überhaupt nicht. Das aktuelle Paradigma lautet eher: Nutze die klassische Elektronik genau dort, wo sie etabliert und unschlagbar billig ist. Aber setze die Photonik gezielt an den Flaschenhälsen ein, wo uns Elektronen schlichtweg zu langsam oder halt zu ineffizient werden.
Ah, okay. Das ergibt natürlich absolut Sinn. Warum sollte man auch alles komplett neu erfinden, wenn man eigentlich nur die Staus auf der Datenautobahn auflösen will?
Exakt.
Um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns aber kurz klar machen, was wir da eigentlich durch die Leitungen jagen. Also, wenn mein klassischer Laptop mit Einsen und Nullen rechnet, dann sind das ja klar definierte Spannungszustände. Strom fließt oder Strom fließt nicht.
Richtig. Das ist die klassische binäre Welt.
Aber wenn wir jetzt über Licht sprechen, haben wir es physikalisch mit etwas völlig anderem zu tun. Licht hat ja diese berühmte Doppelnatur.
Und genau diese Doppelnatur ist quasi der absolute Schlüssel zur gesamten Technologie. Wenn wir Licht physikalisch betrachten, haben wir einerseits die Teilchenperspektive der Quantenoptik.
Also die Photonen.
Genau, wir sprechen von Photonen. Das Faszinierende an so einem Photon ist ja, dass es keine Ruhemasse besitzt. Es wiegt im klassischen Sinne also gar nichts, aber es transportiert ein exaktes, quantisiertes Paket an Energie.
Und die Größe dieses Energiepakets hängt von der Farbe ab, oder?
Vollkommen richtig. Das wird durch die Frequenz des Lichts bestimmt. Ein Photon mit blauem Licht hat beispielsweise deutlich mehr Energie als eines mit rotem Licht.
Okay, das ist die Teilchenseite, also diese kleinen Energiepakete. Aber wenn ich mir so ein dickes Glasfaserkabel vorstelle unter der Straße, da denke ich irgendwie eher an eine Welle, die da durchrauscht.
Und das ist dann die zweite Perspektive, die Wellenoptik. Licht ist halt auch eine elektromagnetische Welle, die sich durch den Raum ausbreitet. Diese Welle transportiert die Energie vorwärts.
Das sind dann diese Maxwell-Gleichungen aus der Uni, richtig?
Genau, das beschreibt man in der klassischen Physik extrem elegant durch Vektoren, die uns genau zeigen, in welche Richtung und mit welcher Dichte die Energie da fließt. Und für die optische Signalverarbeitung brauchen wir zwingend beide Konzepte.
Warum beide?
Weil wir einerseits wissen müssen, wie viel Energie ein einzelnes Lichtteilchen in einem winzigen Bauteil abgibt. Und wir müssen andererseits berechnen können, wie sich die komplette Lichtwelle durch Linsen, durch Kabel oder eben Kristalle bewegt.
Verstehe. Das wirft für mich aber direkt so das erste große praktische Problem auf. Wir haben unsere Prozessoren, die Elektronen schubsen, und wir haben unsere Glasfasernetze, die diese Lichtwellen leiten.
Mhm.
An jedem Knotenpunkt, also überall, wo mein Laptop quasi ins Internet geht, treffen diese beiden Welten hart aufeinander. Wir müssen doch dann ständig zwischen Strom und Licht hin und her übersetzen.
Ja, das ist ein riesiges Thema. Das ist die Domäne der optoelektronischen Bauteile. Das kennst du im Grunde auch aus dem Alltag.
Laserdioden?
Zum Beispiel, Laserdioden nehmen elektrische Energie und erzeugen daraus unsere Lichtwellen. Sie übersetzen also von Elektronik zu Optik. Und am anderen Ende fangen Fotodioden die Photonen wieder auf und schlagen damit Elektronen los.
Sie wandeln das Licht also wieder in Strom um.
Exakt. Der Haken an der ganzen Sache ist nur, jeder einzelne dieser Umwandlungsprozesse kostet unglaublich viel Zeit, Energie und produziert vor allem Abwärme. Das ist ein massiver Flaschenhals in unseren modernen Netzwerken.
Wahnsinn. Und genau da setzen dann wahrscheinlich diese neueren Bauteile aus der Forschung an, von denen wir gelesen haben. Ich habe da in den Skripten von einem Bauteil namens SEED gelesen. S-E-E-D. Self-Electro-Optic Effect Device.
Ah, ja, das SEED. Ein sehr spannendes Konzept.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Halbleiter, der das Signal eben nicht zwangsläufig übersetzen muss, sondern gleichzeitig als Modulator und als Detektor funktioniert. Der manipuliert den Lichtstrahl also direkt abhängig von der Spannung.
Ja, das SEED ist echt ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir anfangen, diese strikte Trennung von Elektronik und Optik so ein bisschen aufzuweichen. Aber der eigentliche Durchbruch bei der Überwindung dieses Netzwerksflaschenhalses sind die sogenannten optischen Cross-Connects.
Okay, was machen die anders?
Stell dir mal vor, du routest Daten von Hamburg nach Frankfurt. Früher musste an jedem einzelnen Netzknoten auf dem Weg, sagen wir in Hannover und Kassel, das Lichtsignal komplett von einer Fotodiode in Strom umgewandelt werden.
Dann elektronisch ausgelesen und neu sortiert?
Genau, und dann von einem neuen Laser wieder mühsam in Licht verwandelt werden.
Das klingt nach einem Albtraum für die Latenz. Jeder Knoten bremst das Signal ab. Wenn diese optischen Cross-Connects das umgehen, heißt das dann, die leiten das Licht rein physikalisch um, ohne es jemals anzuschauen?
Genau so ist es. Das Licht bleibt Licht. Diese Systeme nutzen winzige, oft mikromechanische Spiegel oder spezielle Kristalle, um verschiedene Wellenlängen, also verschiedene Farben des Lichts, direkt von einer Glasfaser in eine andere zu lenken.
Wow.
Die Information bleibt die komplette Zeit ein Photon. Das ist ungefähr so, als würdest du einen rasenden ICE einfach über eine perfekt gestellte Weiche auf ein anderes Gleis leiten, anstatt ihn an jedem Bahnhof komplett anzuhalten, alle Passagiere in einen neuen Zug umsteigen zu lassen und den dann neu loszuschicken.
Okay, das leuchtet mir absolut ein. Wenn es um den reinen Transport von Daten geht, ist das unfassbar elegant und schnell. Aber hier bleibe ich gedanklich echt hängen.
Wo genau?
Wenn das Routing von Licht so toll ist, warum bauen wir dann unsere Prozessoren nicht längst genauso? Also, wenn ich an einen klassischen Logikbaustein in meinem Computer denke, ein ganz simples UND-Gatter. Da habe ich zwei Eingänge. Wenn auf Kabel A und Kabel B Strom fließt, schaltet der Transistor durch. Warum machen wir das nicht einfach mit Lichtstrahlen, so taschenlampenmäßig?
Das ist tatsächlich die absolute Kernfrage der gesamten optischen Datenverarbeitung. Und die Antwort liegt in einem physikalischen Gesetz, das uns im Alltag extrem hilft, uns beim Bau von Computern aber total im Weg steht.
Welches Gesetz?
Normale Optik ist linear. Lichtstrahlen interagieren schlichtweg nicht miteinander.
Warte, du meinst, weil Photonen keine Ladung haben wie Elektronen? Wenn sich zwei Elektronen nahe kommen, stoßen sie sich ja massiv ab.
Richtig. Aber zwei Lichtstrahlen kreuzen sich einfach völlig unbeeindruckt.
Ah, okay.
Stell dir vor, du stehst nachts im dichten Nebel und hältst zwei Taschenlampen so, dass sich die Lichtstrahlen in der Luft kreuzen. Der Kreuzungspunkt wird zwar heller, weil sich da die Intensitäten summieren, aber direkt danach fliegen die Strahlen völlig unverändert in ihre ursprüngliche Richtung weiter.
Sie ignorieren sich also?
Komplett. Weder ändert Strahl A die Richtung von Strahl B, noch verändert er dessen Farbe oder irgendwas anderes. Das nennt sich Superposition. Mathematisch ausgedrückt heißt das, eine Funktion von A plus B ist einfach nur die Funktion von A plus die Funktion von B.
Verstehe. Und das ist natürlich ein riesiges Problem für einen Computer. Weil ein Computer muss ja Entscheidungen treffen. Ein Schalter bedeutet zwingend, dass Signal A den Zustand von Signal B kontrollieren oder blockieren muss. Wenn sie sich einfach wie Geister durcheinander hindurch bewegen, können wir gar keine Logik aufbauen.
Exakt.
Wie löst man dieses physikalische Dilemma denn dann?
Wir müssen das Licht zwingen, miteinander zu interagieren. Und das funktioniert nur über einen Umweg, nämlich über das Material, durch das sich das Licht bewegt. Wir müssen die lineare Optik verlassen und betreten die Welt der nicht-linearen Optik.
Klingt nach Magie. Was für Materialien sind das?
Das sind ganz spezifische, komplexe Kristalle. Deren atomare Gitterstruktur verändert sich, wenn sie extrem starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, also zum Beispiel einem sehr intensiven Laserstrahl.
Okay, das heißt, das Licht manipuliert den Kristall und der veränderte Kristall manipuliert dann das Licht.
Sehr gut zusammengefasst. Ein echt faszinierendes Beispiel aus der Forschung ist da die sogenannte Frequenzverdoppelung.
Okay.
Stell dir vor, du feuerst einen extrem starken Inframutlaser in so einen nichtlinearen Kristall. Inframutlicht hat eine relativ niedrige Frequenz und ist für das menschliche Auge unsichtbar.
Soweit bin ich dabei. Unsichtbarer Laserstrahl geht rein.
Jetzt schlägt dieses unsichtbare Licht im Kristall ein. Das elektromagnetische Feld dieses Lasers ist so extrem stark, dass es die Elektronen in Kristallgitter förmlich hin und her reißt. Da die Bindungen im Kristall aber asymmetrisch und eben nicht linear sind, schwingen die Elektronen nicht einfach brav im gleichen Takt mit, sondern fangen an, Obertöne zu erzeugen.
Obertöne? Wie bei einer Gitarrensaite, die man zu stark anzopft?
Ja, ein sehr gutes Bild. Physikalisch passiert Folgendes. Zwei Infrarotphotonen treffen quasi gleichzeitig auf das Material, verschmelzen ihre Energie und werden als ein einziges neues Photon wieder abgestrahlt.
Wahnsinn! Und da die Energie jetzt verdoppelt wurde, halbiert sich die Wellenlänge. Das bedeutet, aus unsichtbarem Infrarotlicht wird plötzlich sichtbares Licht?
Ganz genau. Das unsichtbare Infrarotlicht geht auf der einen Seite in den Kristall hinein und auf der anderen Seite kommt ein strahlend grüner Laserstrahl heraus.
Das ist echt abgefahren.
Ist es auch. Das System hat zwei Photonen genommen und sie nicht linear zu einem neuen Zustand verknüpft. Wir nutzen hier Materialeigenschaften, bei denen die Reaktion nicht mehr proportional zur Eingangsspannung steigt, sondern zum Beispiel quadratisch zur Intensität des Lichts.
Das ist wirklich tief beeindruckend. Wir haben also einen Weg gefunden, wie die reine Intensität eines Lichtstrahls fundamentale Eigenschaften ändern kann. Aber reicht das schon aus, um einen echten Schalter für einen Prozessor zu bauen? Ich meine, ein Computer braucht doch auch eine Art Gedächtnis, einen Speicherzustand.
Ja, das ist der nächste logische Schritt in den Skripten. Und hier kommt ein Konzept namens optische Bistabilität ins Spiel.
Bistabilität? Okay, was heißt das?
Wenn wir die eben erwähnten nichtlinearen Materialien zwischen zwei Spiegel packen, also im Grunde einen kleinen Resonator bauen, dann passiert etwas Erstaunliches. Das System entwickelt plötzlich ein Gedächtnis.
Warte mal, wie kann ein Lichtstrahl ein Gedächtnis haben? Wenn ich bei mir im Wohnzimmer die Lampe ausschalte, ist das Licht weg. Da merkt sich der Raum ja auch nicht, dass es hell war.
Lass es mich mal über ein Hysteresediagramm erklären. Stell dir vor, wir drehen die Intensität unseres Eingangslasers ganz langsam auf. Normalerweise würde das Licht auf der anderen Seite des Resonators einfach proportional heller werden. Aber wegen der Nichtlinearität blockiert der Resonator das Licht zunächst fast komplett.
Es kommt also kaum was durch?
Richtig. Wir drehen jetzt weiter und weiter auf. Und plötzlich, bei einem ganz bestimmten Schwellenwert, ändert sich der Brechungsindex des Materials im Inneren rasant. Das System gerät in Resonanz und zack, das Licht schießt ungehindert durch. Der Schalter ist auf die 1 gesprungen.
Okay, das klingt wie so ein etwas schwergängiger alter Lichtschalter. Ich muss erst richtig fest drücken, bevor er umklappt. Aber wo ist da jetzt das Gedächtnis?
Das Gedächtnis zeigt sich erst, wenn wir den Laser jetzt wieder langsam herunterdrehen. Wenn das System linear wäre, würde es ja an exakt demselben Punkt wieder zurück auf die 0 klappen, an dem es vorhin eingeschaltet wurde.
Logisch.
Aber das tut es nicht. Das Licht im Inneren des Resonators hält den veränderten Zustand des Materials aufrecht. Wir können die Eingangsintensität weit unter den ursprünglichen Schwellenwert senken und der Ausgang bleibt trotzdem auf 1. Er bleibt hell.
Wow!
Das System erinnert sich quasi daran, dass es zuvor eingeschaltet wurde.
Das ist ja genial. Es hält also seinen eigenen Zustand stabil, bis sich die Energie so weit entziehe, dass es gar nicht mehr anders kann und dann wieder auf die 0 abfällt.
Ganz genau. Und das ist die optische Bistabilität. Das System hat für denselben Eingangswert zwei mögliche Ausgangszustände, je nachdem, ob es vorher an oder aus war. Damit haben wir physikalisch die Befehle Store zum Speichern einer optischen 1 und Erase zum Löschen realisiert.
Jetzt haben wir also bewiesen, dass wir mit Licht tatsächlich schalten und speichern können. Aber wenn das alles ist, ersetzen wir ja eigentlich nur klassische Transistoren durch winzige Lichtschalter. Da gewinnen wir vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit, aber holen wir damit das ganz große Potenzial der Photonik heraus? Der wahre Vorteil von Licht ist doch eigentlich, dass es den Raum ganz anders nutzt als so ein Kabel.
Sehr scharfsinnig, ja. Das ist genau der Moment, wo wir die eindimensionale Welt der Kabel und Leitungen endgültig verlassen und in die zweidimensionale optische Signalverarbeitung eintreten.
In der Elektronik bist du ja immer an diese dünnen Drähte gebunden. Drähte verbrauchen unglaublich viel Platz auf einem Chip und dürfen sich vor allem nicht berühren, sonst hast du einen Kurzschluss.
Genau. Und mit Licht können wir stattdessen ganze Datenmatrizen auf einmal parallel durch den freien Raum schicken.
Das wird in den Quellen als Vektor-Matrix-Multiplikation beschrieben, richtig?
Richtig.
Der Aufbau dazu sieht in den Skripten eigentlich verblüffend simpel aus. Da haben wir auf der einen Seite eine Reihe von Leuchtdioden, also so ein LED-Array. Das repräsentiert unseren Datenvektor. Dieses Licht strahlt dann flächig durch eine Art Filter, einen Spatial Light Modulator.
Das ist im Grunde ein Atrex, ja. Wie ein winziges LCD-Display, das an bestimmten Stellen transparent ist und an anderen lichtundurchlässig.
Genau. Und hinter diesem Filter fängt dann eine Reihe von Fotodioden das Ergebnis auf.
Und das Geniale daran ist eben diese massive Parallelität. Wenn du klassisch mit Elektronen rechnest, muss der Prozessor Wert für Wert brav nacheinander multiplizieren und addieren. Bei diesem optischen Aufbau schaltest du die LEDs ein, das Licht fällt in Lichtgeschwindigkeit durch die Matrix, wird an den Schnittpunkten sofort entsprechend abgeschwächt oder durchgelassen und die Fotodioden summieren die Intensitäten direkt auf.
Man rechnet also tausende Operationen exakt in demselben Moment aus.
Ganz genau. Du machst einen Takt und hast tausende Ergebnisse.
Das klingt nach der perfekten Hardware für absolut alles, was mit Matrix-Mathematik zu tun hat. Aber, und da musste ich beim Durcharbeiten echt fast ein bisschen lachen, ich bin da über ein massives Problem gestolpert, weil es so super fundamental ist. Da steht der Satz, there is no negative light. Es gibt kein negatives Licht.
Ja, das ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie die Physik der Mathematik in die Quere kommen kann. Bei Vektor- oder Matrixberechnungen operieren wir ja ständig mit negativen Werten. Minus mal Minus ergibt Plus und so weiter.
Richtig.
Aber in einem rein optischen System, das auf Lichtintensität basiert, gibt es diese bipolare Welt einfach nicht. Eine LED kann hell leuchten, das ist dann eine 1. Sie kann aus sein, das ist eine 0. Aber sie kann nicht dunkler als dunkel sein, um irgendwie eine Minus 1 darzustellen. Man kann kein Licht abziehen.
Aber das ist doch eigentlich ein K.O.-Kriterium. Wie will ich denn komplexe Berechnungen durchführen, wenn ich physikalisch nicht mal subtrahieren kann? Wie haben die Ingenieure dieses fehlende Minus denn umgangen?
Sie haben die Mathematik einfach ausgetrickst. Sie nutzen Logikoperationen anstelle von arithmetischer Multiplikation. Das Zauberwort hier lautet XNOR-Logik.
Okay, Moment. XNOR, also AND und OR kenne ich noch, aber was genau macht XNOR?
Anstatt zu versuchen, bipolare Daten mit negativen und positiven Werten durch Lichtintensität darzustellen, kodieren sie alles in unipolare Daten um. Also nur noch in Nullen und Einsen. Und dann ersetzen sie die Multiplikation der Vorzeichen durch ein logisches XNOR-Gatter.
Lass uns das mal kurz genauer aufdröseln. Warum ausgerechnet ein XNOR-Gatter? Wie verhält sich das im Vergleich zu dieser normalen Vorzeichenmultiplikation?
Denk mal kurz an die Schulmathematik. Plus mal Plus ergibt Plus. Minus mal Minus ergibt auch Plus. Nur wenn die Vorzeichen unterschiedlich sind, also Plus mal Minus, dann kommt ein Minus heraus.
Stimmt.
Das logische XNOR-Gatter macht exakt dasselbe mit Binärwerten. Es vergleicht zwei Eingänge. Sind beide gleich, also 1 und 1 oder eben 0 und 0, dann gibt das Gatter eine 1 aus. Sind sie unterschiedlich, gibt es eine 0 aus.
Ah, das heißt, es ist im Grunde ein perfekter Korrelationsdetektor? Es misst einfach nur die Übereinstimmung.
Ganz genau.
Okay, mathematisch verstehe ich den Trick jetzt absolut, aber wie baue ich das denn rein optisch? Ich kann ja schlecht zu einer Lampe sagen, hey LED, du bist aus, die andere ist auch aus, also leuchte du jetzt mal hell als Ergebnis.
Und genau hier wird es wunderschön physikalisch. Man nutzt dafür optische Strahlteilerwürfel und das Prinzip der Interferenz. Wir nehmen zwei Bilder, also zwei 2D-Matrizen, die wir vergleichen wollen. Und dann schießen wir sie von zwei unterschiedlichen Seiten in diesen Strahlteiler.
Und was passiert im Würfel?
Der Würfel überlagert die Lichtwellen beider Bilder exakt. Wenn an einer bestimmten Stelle im Bild die Wellenberge beider Lichtstrahlen genau aufeinandertreffen, weil das Muster übereinstimmt, verstärken sie sich gegenseitig. Das nennt man konstruktive Interferenz. Das Licht wird hell.
Das ist dann unsere logische 1, die Übereinstimmung?
Exakt. Und wenn sich die Muster unterscheiden, verschieben wir die Wellen durch Polarisationsfilter oder Phasenverzögerer gezielt so, dass ein Wellenberg genau auf ein Wellental trifft. Die Wellen löschen sich dann gegenseitig aus. Destruktive Interferenz. Es wird dunkel. Das ist unsere logische Null.
Wahnsinn. Wir berechnen also eine extrem komplexe mathematische Übereinstimmung von zweidimensionalen Datenfeldern rein durch das Zusammenführen von Lichtwellen.
Richtig.
Das heißt ja, ich kann auf einen Schlag zwei komplette Bilder übereinanderlegen und das System sagt mir in absoluter Lichtgeschwindigkeit, wo sie identisch sind. Das führt uns eigentlich direkt zum heiligen Gral der aktuellen Informatik. Denn wenn wir gigantische Datenmengen parallel abgleichen und Muster erkennen können, dann ist das doch exakt das, was künstliche neuronale Netze tun. Wir bauen hier also optische KI.
Richtig. Und das Faszinierendste an dieser ganzen Forschungsrichtung ist eigentlich, wie eng sie sich an unserer eigenen Biologie orientiert. Du hast ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt, dass unser Auge viel mehr ist als nur eine dumme Kamera.
Ja, die Netzhaut verarbeitet das Licht ja schon.
Genau. Die Retina führt ein massives Pre-Processing durch, eine echte optische Vorverarbeitung. Rezeptoren und die nachgeschalteten Ganglienzellen im Auge sind so genial verschaltet, dass sie Kontraste oder Bewegungsrichtungen bereits komplett auswerten, bevor das Signal überhaupt in elektrische Impulse für den Sehnerv umgewandelt wird.
Und die Datenrate wird dabei um den Faktor 100 komprimiert, stand in dem einen Paper.
Wahnsinn, oder? Und in der Optoelektronik versuchen wir nun, exakt diese Architektur nachzubauen. In den Skripten wird das Modell eines künstlichen optischen Neurons beschrieben. Das summiert im Grunde verschiedene Eingangssignale auf. Aber nicht jedes Signal ist gleich wichtig für das System.
Genau wie im menschlichen Gehirn, wo Synapsen stärker oder eben schwächer ausgeprägt sind.
Richtig. In der Optik modulieren wir diese Wichtigkeit über Transmissionsfilter. Das sind dann die sogenannten synaptischen Gewichte. Ein optisches Neuron summiert das eintreffende Licht auf, das durch diese Gewichtsfilter abgeschwächt wurde, und vergleicht diese Gesamtintensität dann mit einem Schwellenwert.
Und wenn das Licht hell genug ist, feuert das künstliche Neuron.
Exakt.
Und wenn wir jetzt hunderte solcher Neuronen über optische Matrizen miteinander verschalten, erhalten wir das, was in der Forschung als Hopfield-Netzwerk bezeichnet wird. In einem Laborexperiment, das in den Quellen ziemlich detailliert besprochen wird, haben sie ein System mit einer 20x20 LED-Matrix als optischen Speicher aufgebaut. Das System trainiert sich selbst, indem es Muster verarbeitet und die synaptischen Gewichte, also die Lichtdurchlässigkeit der Matrix, immer wieder entsprechend anpasst.
Und dadurch entsteht ein sogenannter assoziativer Speicher. Und der ist eigentlich der ultimative Beweis für die Leistungsfähigkeit dieser Systeme.
Warum ist der so besonders?
Klassische Speicher in Computern adressieren Informationen immer nach dem Ort. Dein Betriebssystem weiß, aha, dieses Foto liegt auf Festplattensektor 5. Wenn Sektor 5 kaputt ist, ist das Foto weg. Ein assoziativer Speicher hingegen ruft Informationen über den Inhalt auf. Er verknüpft Muster miteinander, exakt wie unser Gehirn.
Da habe ich direkt eine Analogie im Kopf, die das extrem greifbar macht, glaube ich, wenn ich durch eine total dreckige, vielleicht sogar völlig zerkratzte Glasscheibe im Dunkeln nach draußen schaue, fangen meine Augen ja nur noch einen winzigen Bruchteil der eigentlichen Pixel der Realität ein.
Mhm, ja.
Aber wenn da draußen im Nebel mein bester Freund steht, dann reicht meinem Gehirn dieser winzige Rest an Informationen, also die Silhouette, die Art, wie er steht, völlig aus, um das vollständige Bild in meinem Kopf aufzurufen. Ich erkenne ihn sofort, obwohl ich ihn kaum sehe.
Das ist ein wirklich exzellentes Bild für Fehlertoleranz. Und exakt das passiert in diesen optischen neuronalen Netzen. In der Informationstechnik messen wir diesen Grad der Abweichung mit der sogenannten Hamming-Distanz. Sie beschreibt, wie viele Bits oder Pixel des Eingabebildes im Vergleich zum gespeicherten Trainingsmuster fehlerhaft sind oder eben komplett fehlen.
Also wie zerkratzt die Scheibe ist, sozusagen.
Genau. Und die Messdaten aus den Experimenten sind da verblüffend. Selbst wenn die Hamming-Distanz massiv ansteigt, wenn also ein riesiger Teil der LEDs ausfällt oder das Bild extrem stark verrauscht ist, bleibt die Erkennungsrate des Netzwerks extrem lange stabil bei annähernd 100%.
Das ist unglaublich. Wie kann das sein?
Weil die Information holographisch im gesamten optischen Netzwerk verteilt ist. Die fehlenden Details werden aus dem Kontext der restlichen, unbeschädigten Lichtsignale einfach in Echtzeit rekonstruiert.
Das ist wirklich atemberaubend. Lass uns das noch einmal ganz kurz reflektieren. Was für eine immense technologische Reise in diesen Forschungsarbeiten eigentlich steckt. Wir haben gesehen, dass wir die langsamen elektrischen Kreuzungen durch blitzschnelle optische Router umgehen können. Wir haben gelernt, dass wir durch nichtlineare Kristalle Licht wirklich zwingen können, seine Frequenz zu ändern und durch clevere Resonatoren plötzlich Schalter mit einem physischen Gedächtnis erschaffen.
Richtig.
Wir haben das physikalische Naturgesetz des fehlenden negativen Lichts ausgetrickst, indem wir Matrizenmultiplikationen in optische Interferenzlogik übersetzt haben. Und am Ende führt all das zu Systemen, die riesige Datenmengen massiv parallel und fehlertolerant verarbeiten.
Es ist im Grunde der Beweis, dass wir an der Schwelle zu einer völlig neuen Art der Datenverarbeitung stehen. Diese hybride Verknüpfung von optischer Parallelität und elektronischer Steuerung wird die ganzen Flaschenhälse der kommenden Jahrzehnte lösen. Insbesondere natürlich, wenn wir über KI und maschinelles Lernen sprechen.
Das heißt, wenn du also das nächste Mal einen Artikel über den immensen Energiehunger der neuesten KI-Rechenzentren liest oder vielleicht auf der Straße siehst, wie ein gelbes Glasfaserkabel verlegt wird, dann weißt du, das Licht in diesen Kabeln ist nicht mehr nur ein dummer Kurier, der unsere Daten stur von A nach B trägt. Es ist auf dem besten Weg, selbst der Prozessor zu werden. Rechnend in Lichtgeschwindigkeit, völlig parallel.
Und wenn wir diesen Gedanken mal wirklich bis zum Ende verfolgen, bleibt am Schluss eine fast schon philosophische Frage zurück.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir investieren ja Milliarden in die Forschung. Wir bauen unfassbar komplexe Strahlteiler, züchten diese nichtlinearen Kristalle in Laboren und entwickeln gigantische Matrixen, um fehlerhafte Bilder in Lichtgeschwindigkeit zu erkennen und Datenströme optisch vorzuverarbeiten.
Wir versuchen quasi, den perfekten Lichtcomputer zu bauen.
Richtig. Aber wenn wir uns klar machen, dass jedes Mal, wenn wir morgens die Augen öffnen, unsere Retina exakt diese parallele optische Datenkompression fehlerfrei durchführt, bevor auch nur ein einziges Signal unser Gehirn erreicht, dann müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass unsere allerneueste, superbahnbrechende Technologie eigentlich nur der verzweifelte Versuch ist, das nachzubauen, was die biologische Evolution bereits vor hunderten Millionen von Jahren in absoluter Perfektion gelöst hat. Ein Gedanke, den man definitiv mal sacken lassen kann.
Wir bauen das Auge aus Silizium und Kristall nach. Das ist ein perfekter Gedanke zum Abschluss. Danke, dass du heute mit uns diesen wirklich tiefen Einblick in die Architektur der Zukunft oder eben der biologischen Vergangenheit gewagt hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.